Deutschlandfunk Kultur heute.
Wie zeigt man ein Tanztheaterarchiv im Netz? Dazu gleich ein Gespräch mit Salomon Bausch, Sohn der Tänzerin und Choreografin Pina Bausch. Außerdem berichten wir über die Herbsttagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, die sich mit der Rückgabe von kolonialem Raubgut beschäftigt hat. Wir berichten von zwei neuen Theaterstücken in Hamburg und Paris und später ein Bericht über eine Konferenz, die nach der Systemrelevanz von Literatur gefragt hat. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Wie weit sind wir in der Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit? Diese Frage wurde am Mittwoch von noch Kulturstaatsministerin Monika Grütters recht eindeutig beantwortet. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich stehen wir erst am Anfang. Damit begann die diesjährige Herbsttagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, die gestern Abend endete. Das Motto der Tagung mit 500 Teilnehmern hieß: Die lange Geschichte der Rückforderungen von Kulturerbe aus kolonialem Kontext. Und dazu wurde gestern Abend auch noch mal gemeinsam debattiert. Moderiert hat diese Debatte mein Kollege Stefan Koldehoff, der die Tagung seit Mittwoch verfolgt hat. Ich habe ihn gefragt: Man könnte den Eindruck haben, dass die Geschichte um Rückgabe von kolonialem Raubgut erst seit ein paar Jahren im Raum steht. Das Motto der Tagung macht aber klar, dass das nicht stimmt.
Also auf der politischen Agenda, auf der deutschen politischen, kulturpolitischen Agenda steht es tatsächlich erst seit 2018, als in den Koalitionsvertrag geschrieben wurde, dass dieses Deutsche Zentrum Kulturgutverluste sich nicht mehr nur in Anführungsstrichen noch um die NS-Raubkunst und um die DDR kümmern soll, sondern eben auch um Kulturgüter aus kolonialen Kontexten. Das ist gerade mal 3 Jahre her. In der Tagung ging es aber tatsächlich darum, viel, viel weiter zurückzublicken, nämlich zu schauen, wie lange gibt es eigentlich diese Forderungen aus den Herkunftsländern, aus den ehemaligen Kolonien, die nach Deutschland gerichtet sind. Und ich war völlig erstaunt zu hören, dass es die schon Ende des 19. Jahrhunderts, also noch während der Kolonialzeit, gegeben hat. Dass sich da Fürsten, dass sich da Politiker, aber auch Aktivistinnen nach Deutschland gewandt haben und gesagt haben, uns sind da Dinge gestohlen worden, die hätten wir aber gerne mal zurück.
Es gibt ja vorsichtig formuliert unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema, auch auf die Debatte zwischen Herkunftsländern und den europäischen ehemaligen Kolonialmächten. Wie wurde das denn eben von den Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsländer bewertet?
Das ist ganz interessant. Es gibt da eine sehr differenzierte Sicht auf dieses Verhalten der Bundesrepublik Deutschland. Übrigens auch die Forderung, das doch bitte nicht national isoliert zu betrachten. Also gab zum Beispiel eine Stellungnahme in dieser Schlussrunde von Nadia Ufuate Alazar, einer deutschen Aktivistin, die gesagt hat, wir müssen dieses Thema paneuropäisch angehen. Deutschland muss sich auch zusammensetzen mit Belgien, mit Großbritannien, mit Spanien, mit anderen Kolonialmächten und überlegen, wie man da gemeinsam zu Positionen kommt. Die zweite starke Forderung war, greift unser Wissen ab. Also versucht es jetzt bitte nicht nur in Deutschland zu akademisieren und zu sagen, wir erforschen jetzt alles, was wir in unseren Museen haben. Kommt doch zu uns, dann fragt uns doch mal. Hier gibt es noch die Überlieferungen, selbst wenn die Menschen nicht mehr leben, was damals mit bestimmten sakralen Gegenständen passiert ist, welche Bedeutung die haben. Lasst uns in den Dialog treten und gemeinsam überlegen, was wir rausfinden.
Jetzt gibt es, ich glaube, das ist in der Diskussion auch klar geworden, in Afrika, in vielen Ländern ein großes Bewusstsein dafür, was da alles an Kulturerbe eben auch verschwunden sind. Ich glaube, in den Ländern der Subsahara sind es über 80% des Kulturerbes, das da verschwunden ist. Es gibt aber auch ehemalige Kolonien, die sagen, wir wollen das gar nicht zurückhaben, weil wir sind wiederum so stark wie Samoa zum Beispiel vom Klimawandel bedroht. Bitte hebt das für uns auf. Also wie kann man da überhaupt sowas wie einen gemeinsamen Nenner finden?
Auch das muss Teil dieses Dialogs sein, Frau Reinhardt. Also da gibt es ja in deutschen Museen schon seit langem nicht nur die Position, sondern auch das Bekenntnis. Der erste Schritt ist mal, dass wir erklären, wir sind nicht EigentümerInnen dieser Güter. Wir reden über Hunderttausende von einzelnen Stücken. Das gehört uns nicht. Das müssen wir mal als allererstes erklären. Und dann ist der zweite Schritt zu überlegen, wo ist es sinnvoll, schon jetzt Sachen zurückzugeben, in Benin City zum Beispiel, da wird mal erst eine Art Pavillon, eine Art provisorisches Museum, natürlich State of the Art, was Sicherheit und Klima und so weiter angeht, errichtet, bevor dann das eigentliche Museum entsteht. Da wird man noch nicht die gesamten Bestände an Benin-Bronzen hingeben können. Das muss Schritt für Schritt geschehen und auch darüber muss eben ganz offen diskutiert werden. Aber auch das eigentlich ein positives Signal. Da haben die deutschen Museen ja die Bereitschaft zu erklärt. Bénédicte Savoy, die Kunsthistorikerin, die, glaube ich, mit am maßgeblichsten zu dieser Debatte in den letzten Jahren beigetragen hat, hat in ihrem Abendvortrag aus Unterlagen, aus Korrespondenzen innerhalb deutscher Museen aus den 70er Jahren noch, 1978 zitiert, wo man sich dann also gegenseitig Argumente liefert wie, ach, die Afrikaner, die haben doch gar kein kulturelles Interesse, das sind doch nur politische Dinge, die haben doch gar keinen Bezug mehr dazu, schon gar nicht in den Städten, schreibt da der Generaldirektor der Berliner Museen 1978 an den Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dieses Bewusstsein, das ist im Rahmen der Tagung ganz deutlich geworden, das kann sich niemand mehr leisten und ich habe das Gefühl, das will sich auch niemand mehr leisten.
Stefan Koldehoff über die Herbsttagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste und die lange Geschichte der Rückforderung von kolonialem Raubgut. Und jetzt geht es in den Wald. Das neueste Theaterprojekt von Signa, einem dänisch-österreichischen Performance-Kollektiv, bestehend aus Signa und Arthur Köstler, hatte gestern Abend im Paketpostamt Altona in Hamburg Premiere, als Produktion des Hamburger Schauspielhauses. Die Ruhe heißt dieser neue Theaterabend, der wie immer bei Signa begehbar ist und bei dem die Zuschauer oder der Zuschauer durchaus mit allem rechnen muss, wenn verschiedene Räume durchschritten werden. Zumal es, wie gesagt, in den Wald geht und der im positiven wie negativen Sinne mythenbehaftet ist. Ob unser Theaterkritiker Michael Lages im Signa-Wald die Ruhe gefunden hat, dazu jetzt sein Bericht.
Erste Station fürs Publikum ist ein Liegeraum und auf dem Weg dahin begegnen wir schon merkwürdigen Menschen in weißgrauen Ganzkörper-Overalls mit Kapuze, die Äste in den Händen tragen. Körperlose Stimmen laden uns Liegende zum Therapieversuch ein.
Es ist gut, dass Sie sich jetzt dazu entschlossen haben, sich aus Ihrer Unruhe und Verstimmtheit zu stellen.
Die Klinik, zu der dieses Team ehedem gehörte, hat nach einem spektakulären Vorfall die eigene Behandlungsstrategie komplett geändert und möchte nun uns den Weg zeigen, an dessen Ende wir die Ruhe finden und alle Ängste, Leiden, Schmerzen und eben die andauernde Unruhe hinter uns lassen können. Zu ahnen ist, dass das eine Art Tod sein wird, aber die Ziele des Instituts überraschen dann doch. In 7 Gruppen, auf je eine Leid- und Leidensfigur samt Betreuer verteilt, beginnen wir den Weg und bekommen zunächst die gleichen weißgrauen Overalls verpasst wie die Patienten. Ich zum Beispiel folge mit 4 anderen Katina, die psychisch so fragil scheint, dass sie eigentlich selber Führung und Stütze braucht bei der Wanderung durch viele Räume in 2 Etagen, die eher Krankenhausfluren ähneln. Recht schnell wird die Strategie der Therapie an diesem magischen Ort kenntlich. Ganz bei uns selbst ankommen sollen wir nach verschiedenen Anwendungen, um dann aufzubrechen in den Wald. Dort werden wir uns, falls wir irgendwann dazu bereit sind, selber in Bäume verwandeln und Wald werden. Uns also verabschieden von der Menschenwelt, die unsereins so schrecklich und unrettbar zerstört hat. Die Tiere werden uns helfen. Wesen des Waldes sind beste Freunde des Personals. Schnecken und Würmer, Fuchs und Bär. Bei und mit Fuchs und Bär etwa lebt einer tatsächlich schon sehr lange ganz allein in einem richtigen, in die Posträume gebauten Stückchen Wald. In einem anderen Anwendungszimmer stehen, liegen und sitzen grau-weiße Puppen zuhauf. Eine sollen wir als unser anderes Ich erwählen. Hier zeigt jetzt auch Katina das eigene Trauma, Vergewaltigung mit anschließender Abtreibung vermutlich. Wie ausgeweidet habe sie sich empfunden und Hermann war schuld. Hermann, das bin für einen Augenblick ich. Viel ist auch von immerwährender Verwandlung die Rede, etwa am Beispiel der Aale, die sich auf dem Lebensweg immer wieder verwandeln. Als Beispiel zur Nachahmung bekommen wir zivilisationsverkommenen Erdlinge das vorgeführt.
Wir wollen keine Zunge mehr, denn wir haben genug gesprochen. Wir wollen keine Augen mehr, denn wir haben genug gesehen.
Auch durch ein Museum werden wir geführt, das Artefakte zeigt von Menschen, die den Weg schon gefunden haben, also verwaldet sind und verbaumt, vor allem aber aus der Welt gegangen. Ewald übrigens, der Waldmensch vom Anfang, revoltiert im Finale. Dem kollektiven Lobgesang auf die Rettung im Wald, die ja vor allem kollektiver Selbstmord wäre, schreit er verzweifelt Widerstand entgegen.
Wenn du die Ruhe suchst, dann such die Ruhe im Wald! Ich wünsche es dir!
Das ökologiebasierte Generalthema der Performance vermengt Signer mit sehr viel Psychologie und ein bisschen Esoterik. Von Sekten, Gewalt und Tod hat sie ja schon oft erzählt. Aber die Szenarien sind durchweg grandios. Mit Ewald im Wald, bei der Beschwörung afrikanischer Riesenschnecken, bei der Geschichte der Aale in einem Raum, für dessen Betreten Gummistiefel dringend empfohlen sind. Wieder überwältigt Signer mit Bildern, aber auch mit Gedanken, die nicht unbedingt und immer zu Ende gedacht werden wollen und müssen, die aber Räume öffnen. Vor allem aber, und das war immer die gewaltigste Kraft in jeder Performance der Gruppe, überwältigt Signer mit Empathie. Und wie schrecklich aussichts- und hoffnungslos die Welt auch beschworen werden mag, manchmal beginnen wir bei Signer zu lieben.
Die Ruhe heißt das neueste Theaterprojekt von Signer, zu sehen im Paket Postamt in Altona, als Produktion des Hamburger Schauspielhauses. Die Choreografin und Tänzerin Pina Bausch hat bei ihrem Tod ein umfangreiches Werk hinterlassen, rund 3000 Fotos und 9000 Videos, dazu Kostüme, Programmhefte, Notizbücher. Ab 2010, ein Jahr nach dem Tod der Künstlerin, begann die Pina Bausch Foundation, diesen Nachlass zu erschließen. Das Archiv, das in Bauschs Wirkungsstätte Wuppertal angesiedelt ist, wächst bis heute weiter, auch weil die Tänzerin eine fleißige Sammlerin war. Ein Teil dieses Archivs ist seit dieser Woche nun zu jeder Zeit und von jedem Ort aus im Netz zugänglich. Ich konnte vor der Sendung mit Pina Bauschs Sohn Salomon, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Pina Bausch Foundation, darüber sprechen und habe ihn gefragt, was gibt es eigentlich für besondere Herausforderungen, wenn man ein Tanzarchiv online stellt?
Die größte Herausforderung ist ja zu verstehen, dass man Tanz gar nicht archivieren kann. Denn das ist was live auf der Bühne passiert und nur so kann man eigentlich den Tanz erleben. Dafür ist es gedacht. Das heißt, alles, was wir machen, soll das nicht ersetzen, sondern soll eine ganz andere Ebene eigentlich eröffnen und ermöglichen, sich mit den Stücken, mit der Arbeit meiner Mutter zu beschäftigen auf ganz unterschiedliche Art und Weisen.
Könnte man es denn auch so verstehen, dass zum Beispiel, es wird ja auch immer von Hemmschwellen, gerade der Hochkultur sozusagen, gegenüber gesprochen, dass so ein Archiv solche Hemmschwellen auch abbauen kann?
Ich hoffe es. Das ist auf jeden Fall eins unserer Ziele. Ich glaube, dass die Stücke meiner Mutter sehr, sehr niedrigschwellig sind, weil sie eigentlich voraussetzungslos angeguckt werden können. Das heißt, man muss gar nichts wissen, man muss nicht irgendeine bestimmte Vorerfahrung oder Vorkenntnis haben, sondern diese Stücke, die sprechen zu vielen Menschen einfach so. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das international so erfolgreich ist, weil das auch unabhängig von Sprache und von kultureller Prägung was macht mit den Leuten. Auch wenn ich mir immer wieder Sachen angucke, erlebe ich die Sachen immer wieder anders. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschatz, der da drin steckt. Und das war für uns natürlich ein Riesenanliegen, dass möglichst einfach ist, da einzusteigen. Wir haben deshalb auf eine sehr verständliche Sprache gesetzt und auf eine gute, intuitive Bedienbarkeit unserer Seite.
Sie haben gerade gesagt, Sie erleben die Sachen immer wieder anders. Haben Sie denn durch die Bearbeitung sozusagen für die digitale Welt auch nochmal eben etwas ganz anderes gelernt über die Arbeit Ihrer Mutter?
Für mich ist das eine ganz tolle Erfahrung, diese ganzen Dinge zu sehen. Ich habe viele Sachen natürlich auch selbst gesehen, seit ich klein bin, aber ich bin 1981 geboren und die Arbeit in Wuppertal hat meine Mutter schon 1973 begonnen. Das heißt, es gibt eine ganze Phase, aus der ich gar nichts mitbekommen habe. Zum Beispiel das erste Stück Fritz von 1973, das habe ich nie gesehen, das hat fast keiner gesehen, weil das wirklich nur ein paar Mal gelaufen ist damals. Aber das ist jetzt eins der Stücke, das wir auch über das Online-Archiv zugänglich machen.
Einerseits ist ja so ein digitales Archiv, dadurch, dass es immer und überall zugänglich ist, eine schöne Sache. Es ist ja auch eine Form von Sicherung. Das haben wir ja gerade erst erlebt, dass auch Naturkatastrophenarchive beschädigen können. Andererseits ist natürlich diese Immaterialität gerade für etwas, was so körperlich ist, schwierig. Wie kann man das überhaupt transportieren? Es gibt ja zum Beispiel auch Kostüme zu sehen.
Ich glaube, das ist eben eine der großen Herausforderungen, vor der wir stehen. Und was das Archiv so toll und umfangreich das ist, eben nicht ersetzen kann, ist auch das Wissen von den vielen Personen, die mit meiner Mutter zusammengearbeitet haben bei der Entwicklung und Entstehung der Stücke und die über Jahre und Jahrzehnte teilweise getanzt haben. Die haben so ein wertvolles Wissen, das wir immer wieder brauchen, wenn die Stücke auf die Bühne kommen sollen. Und die natürlich auch für das Archiv eine große Rolle spielen. Wir haben mit denen auch ausführliche Interviews geführt, beziehungsweise haben damit angefangen, das ist noch ein Projekt für die nächsten Jahre, damit weiterzumachen, weil da ist tatsächlich so viel, was man gar nicht wirklich fassen kann. Aber wir können es versuchen, zumindest daran anzunähern. Und dann müssen neue Generationen neue Erfahrungen machen. Denn darum geht es ja vor allem, wie kann das eigentlich in der Zukunft weitergehen?
Jetzt war ja Ihre Mutter, um das mal so zu formulieren, auch ein bisschen eine Archivarin ihrer eigenen Arbeit. Sie hat sich immer wieder mit alten Arbeiten auch auseinandergesetzt. Spielt das irgendeine Rolle für das Online-Archiv?
Das spielt insofern eine große Rolle, weil wir dadurch, dass viele der Stücke über Jahre und Jahrzehnte wieder gemacht wurden, haben wir auch Dokumente aus vielen verschiedenen Jahren. Das heißt, viele unterschiedliche Generationen, aber auch einzelne TänzerInnen, die dann über die Jahre wir begleiten können, verfolgen können in einem Stück. Zum Beispiel bei dem Stück Kaffee Müller haben wir fast 20 verschiedene Videos aus verschiedenen Jahrzehnten. Und das ist eine ganz tolle Zeitreise, die man da machen kann.
Salomon Bausch über das Pina Bausch Archiv, das seit dieser Woche online steht, unter pinabausch.org. Online-Archive dürften wohl in den nächsten Wochen wieder intensiver genutzt werden, denn mit den steigenden Corona-Zahlen schließen womöglich auch Kultur- und Bildungseinrichtungen wieder ihre Türen. In der ersten Welle haben sich deswegen viele dieser Institutionen mit der Frage auseinandergesetzt, wen die Politik eigentlich meint, wenn von Systemrelevanz die Frage ist. Diese Frage stellt sich auch, wenn es darum geht, die Dynamik und die Folgen der Pandemie zu reflektieren. Im Berliner Brechthaus fand diese Woche eine Konferenz zum Thema statt, wie systemrelevant denn die Literatur eigentlich ist. Was hat die Pandemie aus der Literatur gemacht? Was die Literatur aus der Pandemie? Cornelius Wüllenkemper hat im Literaturforum im Brechthaus zugehört.
Bis einschneidende Ereignisse des Weltgeschehens ihren Weg in die Literatur finden, dauert es rund 5 Jahre, meinte der Literaturwissenschaftler Christoph Jürgensen und verwies auf den Mauerfall oder die Angriffe auf das World Trade Center. Auch die bisherige eher durchwachsene literarische Bilanz von Pandemie und Lockdown scheint ihm recht zu geben. Dabei ist die 20-monatige Ausnahmesituation längst im Innersten der Schreibstuben und Ateliers angekommen.
Schriftsteller wie alle Kulturschaffenden wurden zu Bittgängern der Bürokratie. Es waren Petitionen und Anträge, mit den sich selbst gleichsam entlarvenden Slogan Kultur ist wichtig zu stellen. Und vor allem musste sich der Künstler, Literat, um an Hilfsgelder zu kommen, als Kleinunternehmer definieren, diesen Status buchhalterisch genau belegen. Weiter weg von einem emphatischen Autorenbild kann das pandemieerzeugte Konzept des Schriftstellers als Gewerbetreibender in Sachen Literatur wohl nicht sein.
Die großzügigen Finanzhilfen, die mit Bundesmitteln durch den Deutschen Literaturfonds in die Branche flossen und fließen, haben der schreibenden Zunft zwar eine staatlich attestierte Bedeutung verliehen, systemrelevant ist sie deswegen aber noch nicht. Anders als Rundfunkanstalten sowie die gedruckte und elektronische Presse dient Literatur offiziell nicht der Warnung, Information und Herstellung von Öffentlichkeit. Bietet sie aber womöglich Heilung einer verletzten Gesellschaft, wie Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels unlängst postulierte? Der Begriff der Systemrelevanz, der aus der Finanzwelt stammt, ist auf ein gesamtgesellschaftliches Gefüge nicht zu übertragen, so die Autorin Peggy Mädler in ihrem Statement.
Ich mag den Begriff Systemrelevanz nicht und immer, wenn ich aufgefordert werde, den Wert von Kunst und Kultur mithilfe dieses Begriffs zu bemessen, fallen mir sofort Menschen ein, die in ganz anderen Berufen arbeiten, sowie jene, die aus gewohnten Relevanzrastern eher herausfallen. Gibt es systemrelevante Arbeit, nur relevante Arbeit und nicht relevante Arbeit? Wollen wir so sprechen?
Der Begriff der Systemrelevanz birgt ebenso viel Interpretationsspielraum wie der der Literatur. Geht es beim System nur um biologisch lebensnotwendige Bedürfnisse? Und zählt andererseits auch der sprichwörtliche Arztroman zur Literatur? Christoph Jürgensen attestierte gerade der Trivialliteratur die Funktion, systemstabilisierend zu sein, also eine vermeintlich kollektiv empfundene Normalität zu bestätigen. Die literarische Avantgarde dagegen hinterfragt existierende Weltbilder und das System als Ganzes. Die Frage, ob Literatur überhaupt Teil des Systems sein will, sorgte in der ansonsten eher gemächlich geführten Debatte in Berlin für Dissens zwischen der Soziologin Alexandra Manske und der Autorin Bettina Wilpert.
Da fällt mir fast die Kinnlade runter, weil es ist doch eigentlich sozusagen, gehört es doch eher zum Selbstverständnis, zumindest der kritischen Künste, gerade nicht systemrelevant sein zu wollen, ein Stachel sein zu wollen, avantgardistisch zu sein, nicht dazu zu gehören, um die Gesellschaft von außen als Fremde betrachten zu können, zu kritisieren. Und jetzt kommst du hin und sagst, na klar will ich systemrelevant sein, wie kommt das denn?
Naja, weil also ich will ja auch damit Geld verdienen. Also und das genau mache ich dann vielleicht eher, wenn ich auch was Bestimmtes bediene, dass zum Beispiel Leute sich damit identifizieren können.
Wilpert, die 2018 mit ihrem Debütroman »Nichts, was uns passiert« über sexuelle Gewalt in Kurzzeitbeziehungen Erfolg hatte, stellt die Wahrnehmung beim Publikum über die Anerkennung der professionellen Literaturkritik. Die Literaturszene, so führte die Debatte in Berlin vor Augen, hat infolge des Lockdowns und der staatlich-bürokratischen Klassifizierung ein pragmatischeres Selbstbild als Zweig der Kreativwirtschaft entwickelt. Die beiden Autorinnen Bettina Wilpert und Peggy Mädler beteuerten in Berlin, ihnen sei es trotz der Ausnahmesituation gut ergangen. Sie beschäftigen sich mit dem Umgang von Krankheit in der Gesellschaft und der Situation im medizinischen Arbeitsalltag. Zumindest für die Literatur scheint die Pandemie auch eine Chance zu sein.
Cornelius Wüllenkämper mit einem Bericht zur Tagung »Wie systemrelevant die Literatur ist«. In seinen Stücken, so hieß es vor wenigen Wochen in der Begründung für den ersten europäischen Dramatikerpreis, werden die prägenden Wunden und Verletzungen der jüngeren Vergangenheit vor allem im Nahen Osten benannt und nacherlebbar. Gemeint sind die Arbeiten von Ouachdi Mouawad, französisch-libanesischer Direktor des Théâtre National de la Colline in Paris. In seiner neuesten Arbeit, Mère, also Mutter, geht er seinen eigenen Wunden als Kind von Auswanderern nach. Begleitet wurde die gestrige Premiere allerdings von heftigen Protesten gegen die Produktion, denn Mouawad hat ein weiteres Mal Bertrand Cantat als Komponisten engagiert, den ehemaligen Sänger der Band Noir Désir. Der hatte vor knapp 20 Jahren seine Freundin Marie Trintignant unter Drogeneinfluss erschlagen. Ob es bei der Premiere in Paris mehr um die Umstände als um das Stück ging, das weiß Eberhard Spreng.
Quentin ist ein Mörder und Mouawad sein Komplize, rufen junge Frauen vor dem Théâtre de la Colline. Sie versuchen umringt von Polizeikräften, viele noch vor dem Theater wartende Zuschauerinnen und Zuschauer am Hereingehen zu hindern. Später legen sie sich auf das Pflaster und protestieren so gegen Frauenmorde. Auch innerhalb der Belegschaft des Theaters ist Quentins Engagement als Komponist umstritten. Es herrscht ein Generationendissens um die Frage der Kunstfreiheit im Umgang mit dem Thema. Mit dem, was der Poet und Regisseur Mouawad dann aber auf der Bühne aufführte, hat er zumindest sein Publikum überzeugt. Denn seine biografisch motivierte, höchst persönliche, in die intimen tiefen Schichten seiner Psychologie führende Arbeit trägt keinerlei Spuren von Provokationen gegen den woken, neofeministischen Aktivismus.
Madame, Monsieur, bonsoir.
Hey, bonsoir.
Eine Exzellentin im Dialog mit den Abendnachrichten. Es ist Aida Sabra als Mutter der Familie Mouawad, die hier gebannt die Meldungen aus dem libanesischen Bürgerkrieg verfolgt. Sie werden von der Fernsehjournalistin Christine Ocran vorgelesen. Die ist Jahre nach ihrer Aktivität bei verschiedenen französischen Fernsehanstalten auf der Bühne umringt von Teilen der Mouawad-Familie im Pariser Exil der 1970er Jahre. Die Mutter, die ältere Tochter und der hier 10-jährige Ouachdi waren aus dem Libanon geflohen und warten in einem Appartement des 15. Arrondissement in Paris auf eine Verbesserung der Lage. In ein paar Wochen können sie zurück, davon ist die Mutter überzeugt. Aus den Wochen werden Monate, schließlich Jahre. Durch die oft gestörten Telefonleitungen kommen Todesmeldungen von Angehörigen. Aus dem Fernsehen kommen Bilder der Zerstörung des Beiruter Viertels der Familie. Aus dem Off kommt Bertrand Cantats Kriegssoundtrack. Trotz alledem soll der kleine Wajdi Französisch lernen und seine immerfort gestresste, schimpfende, überforderte Mutter gestikuliert wild mit ihrem Küchenmesser, während sie versucht, ihm die Konjugation des unregelmäßigen Verbes aller einzubläuen. Aida Sabra spielt sie fast karikaturhaft überzeichnet, als Matrone ohne erkennbare Spuren der Empathie und als Frau, die am Bürgerkrieg psychisch zerbricht. Wajdi Muawad ist hier doppelt verkörpert. Ein kleiner Junge spielt ihn als Kind. Er selbst spielt sich als der Autor heute, der in der Literatur und auf dem Theater nach Antworten sucht für die Qualen in seiner Lebensgeschichte. Er findet sie in dem gebrochenen Verhältnis zu seiner früh mit 55 Jahren verstorbenen Mutter. Er lässt ihre Hochzeitsbilder auf die karge Stellwand in der Mitte der Bühne projizieren, Bilder ohne ein Lächeln, Bilder einer jungen Frau, die, so Muawad, einem kommenden Leid entgegenblickt. Dann die Schlüsselszene des Abends. Während das Kind Wajdi auf einer Couch schläft, spricht der Autor von heute im fiktiven Dialog mit einer längst Verstorbenen. Mein ganzes Glück, das Theater, die Menschen, die ich liebe, meine Kinder, die Freunde, das alles werde ich dem Krieg zu verdanken haben, dem Exil und deinem Tod, denn ohne den hätte ich kein Theater machen können.
C'est ça, merde, paradox de merde, que je dois résoudre tout son bonheur.
Mit der Geste zum schlafenden Jungen sagt Muawad, sein Glück von morgen fußt auf seinem Elend von heute. Wajdi Muawad schiebt biografische Zeitebenen ineinander, fordert von seiner Mutter im Namen des kleinen Jungen auf der Bühne Zärtlichkeit, die ihm selbst gefehlt hatte, und dankt ihr als heute erfolgreicher Künstler zugleich dafür, dass sie sie ihm nicht geben konnte. Er zeigt ein zweifaches Leiden, das eigene im Dialog mit dem der Mutter. Der Autor schafft so einen seltenen, starken Moment der Versöhnung im Theater. In ihm verschränken sich zwei Dimensionen der Geschichte. Die kleine eigene des Künstlers im Exil und die große Kollektive des Libanon, der den Krieg nicht los wird.
Eberhard Spreng über das neue Stück von Wajdi Muawad am Théâtre National de la Colline in Paris. In den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann geht es nun um den Theaterpreis Faust und noch einmal um Rückgabe von Kolonialkunst.
Am heutigen Abend wird der Deutsche Theaterpreis der Faust verliehen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage jedoch im digitalen Raum und ohne Publikum vor Ort. Im Angesicht der Pandemiesituation steht in diesem Jahr auch die Solidarität der Künste untereinander, nicht der Wettbewerb im Vordergrund, so die Veranstalter. Ausgezeichnet wird unter anderem Nicole Heesters für ihr Lebenswerk. Die 1937 geborene Schauspielerin hatte Engagements an fast allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen. Als erste weibliche Tatortermittlerin hat sie Fernsehgeschichte geschrieben. Die Preisverleihung kann ab 20 Uhr online gestreamt werden und wird durch ein Bühnenprogramm eingerahmt, das an die herausragendsten Inszenierungen der vergangenen Spielzeit erinnert. Morgen mehr dazu in Kultur heute. Immer lauter werden die Forderungen ehemaliger Kolonialstaaten, die Raubkunst zurückzugeben, die sich in zahlreichen europäischen Museen und Sammlungen befindet. Äthiopien feiert heute mit einer offiziellen Zeremonie die bislang größte Rückführung historischen Raubguts in das ostafrikanische Land. Dabei handelt es sich um Kunstgegenstände, die britische Soldaten im 19. Jahrhundert bei der Schlacht um Magdala raubten. Eine Reihe an Artefakten, die zum Erbe unserer Kultur und unseres Wertesystems gehören, wurden während der Schlacht geplündert und illegal außer Landes gebracht, sagte die äthiopische Tourismusministerin bei der heutigen Zeremonie. Zu den Werken zählt unter anderem eine Krone, ein kaiserliches Schild und ein handgeschriebenes Gebetsbuch. All das wird künftig im Nationalmuseum Addis Abeba präsentiert. Heute fand auch ein deutsches Kunstwerk nach langer Abwesenheit wieder seinen Weg zurück. Genauer das Ölbild Landschaft mit Hirt und Herde aus dem 17. Jahrhundert, gemalt von Philipp Peter Roos. 1919 wurde es aus der Neubrandenburger Kunstsammlung gestohlen. Bei Provenienzforschungen, also Überprüfungen der Herkunft von Gemälden, ist es kürzlich in einem Kunstmuseum in Helsinki wiederentdeckt worden. Heute übergaben Vertreter aus Finnland das gestohlene Gemälde zurück. Damit ist es eine Ausnahme, denn der Großteil der alten Neubrandenburger Kunstsammlung ist seit 1945 verschollen. Es blieben lediglich Inventarlisten.
Das waren die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. In Wien gab es zahlreiche Proteste gegen den geplanten Lockdown ab Montag. In Rotterdam kam es zu Ausschreitungen. Mehr nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.